Ich glaube, dass wir jetzt nur den Menschen helfen können, weil wir in den letzten 10 Jahren erfolgreiche Wirtschaftspolitik gemacht haben und weil wir mit dem Geld der Bürger verantwortlich umgegangen sind. Mhm. Ich habe mich in der Tat gegen rein konsumtive Konjunkturprogramme immer gewehrt, weil ich der Auffassung bin, dass sie verpuffen. Aber ich habe aus ganzem Herzen die Prämie für Familien und Kinder unterstützt. Die Einmalzahlung von 300 Euro pro Kind, weil wir gerade auch Familien mit Kindern in dieser Krise sehr viel zumuten mussten. Die haben ganz große Herausforderungen gehabt und ich glaube, dass man Dankeschön sagt und sicherstellt, dass alle, die geholfen haben, die Infektionen einzugrenzen, dann auch merken, das ist ein Aufschwung für alle. Er kommt irgendwo bei jedem an über Mehrwertsteuer, wir retten auch viele Unternehmen im Übrigen, dass sie nicht pleite gehen, weil sie keinen Umsatz haben, durch das neue Überbrückungsprogramm. Das ist, glaube ich, etwas, was helfen kann.
Ja, das war Peterle Altmaier, Rampensau jeder Talkshow, die nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Und hier ist jetzt Jens Berger, der wahrscheinlich bis auf Weiteres in keine Talkshow eingeladen wird. Traurig, aber wahr. Hallo Jens, guten Abend.
Ja, hallo Tom. Wenigstens zu dir werde ich eingeladen, das reicht ja.
Ja, das ist, ja genau, also ich bin ja auch ein VIP, also von daher ein Promi sozusagen. Ja genau, und dich lade ich ja auch immer besonders gerne ein, insbesondere wenn es um...
Der Markus Lanz für Arme.
Ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das als Kompliment so stehen lassen kann. Also ich fasse es einfach mal so auf. Okay, genau, ich habe dich ja besonders gerne zu Besuch, wenn es um Wirtschaftsthemen geht. Das liegt ja nahe, du als Volkswirt kennst dich da ja ein wenig aus. Und jetzt ist natürlich im Gespräch, wir haben Peter Altmaier eben schon gehört, er hat wieder den Rundumschlag gemacht, um darauf hinzuweisen, was für eine unglaublich grandiose Wirtschafts- und Sozialpolitik die Regierung in den letzten Jahren gemacht hat, die dann ja dafür verantwortlich ist, dass jetzt überhaupt so viel Geld in die Hand genommen werden kann. Ding, ding, dong, das kennen wir von ihm, das sagt er in ARD, ZDF, NTV und wo sonst auch immer er gehört oder nicht gehört werden will. Das Konjunkturpaket haben wir beide jetzt noch nicht im Einzelnen durchgekaut. Dafür war die Zeit ein bisschen zu knapp. Wir zeichnen auf heute am 5.6. Das heißt, das ganze Ding ist ja auch noch ziemlich frisch. Mhm. Von daher sprechen wir tatsächlich so ein bisschen darüber. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, so was drin ist, was nicht drin ist. Und die Reaktionen waren ja auch von mehr oder weniger enthusiastisch, würde ich jetzt schon fast sagen, bis hin zu, geht ja gar nicht. Also wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Bevor ich dir gleich das Wort überreiche, ganz kurz, genau, wir sprechen vornehmlich über die Mehrwertsteuer, die Menschen ja in den letzten 1, 2, 3 Tagen sehr umgetrieben hat. Bevor wir das tun, vielleicht nochmal ganz kurz, was ist dir aufgefallen? Was steckt drin in diesem Paket? Was steckt nicht drin? Was hätte drin sein müssen? Oder wie bewertest du es insgesamt erstmal?
Na, sagen wir es mal so. Also meine Erwartungen waren noch schlimmer. Vor allen Dingen, was im Vorfeld, vor allen Dingen so von Unionsseite, also alles ins Spiel gebracht wurde. Stichwort Soli-Kürzungen vorgezogen. Stichwort gerade eben von Peter Altmaier. Ja, eine Kaufprämie für Autos, auch für Dreckschleudern. Das ist ja alles nicht drin. Und auch sonst erkenne ich da jetzt sehr, sehr wenig Punkte, die jetzt so klassisch so Punkt Umverteilung von unten nach oben, die das fortsetzen würden. Man liest da, denke ich mal, ziemlich deutlich so die Handschrift der neuen SPD-Spitze. Das ist grundsätzlich alles schon mal positiv. Allerdings... Ja, so ein Paket sollte natürlich im Idealfall so 2 Felder abdecken. Also einmal jetzt den rein ökonomischen, um ja jetzt die Corona-Krise abzupuffern. Nicht nur in Deutschland, sondern gerade weil wir so eine Exportnation sind, wenn es geht, dann auch mit europäischer, vielleicht sogar mit globaler Komponente drin. Da sehe ich da sehr, sehr wenig. Und es sollte sozial ausgeglichen sein, natürlich, grundsätzlich. Da ist es nicht ganz so schlimm, wie ich gerade eben schon gesagt hatte, wie befürchtet. Aber das Gelbe vom Eis ist da auch nicht. Also.
Ich meine gelesen zu haben, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, vielleicht weißt du es, dass ärmere Menschen ohne Kinder zum Beispiel überhaupt keine Hilfen kriegen. War das ein Fake, ein Gerücht oder?
Naja, nun, sie profitieren so ein bisschen von der Mehrwertsteuersenkung, ist klar. Und von den
gut, auf die kommen wir ja gleich.
Ja, genau. Und so die indirekten Sachen, logisch, wenn den Kommunen ein bisschen unter die Arme gegriffen wird, da profitieren sie indirekt natürlich auch davon. Aber das ist natürlich, ist klar, jetzt im Verhältnis zum Gesamtvolumen ist das ja ein Fliegenschiss.
Okay. Ganz spontan, das war jetzt gar nicht geplant, aber weil du gerade Exportwirtschaft angesprochen hast, da ist ja jetzt auch dieses Riesenpaket, ich weiß gar nicht, wie viel sind es dann nachher gewesen, 500 Milliarden oder so, als europäische Hilfen auf den Weg gebracht worden. Da habe ich mich noch, ich erinnere mich, da gab es noch die Diskussion, sind das jetzt Zuschüsse oder sollen das Zuschüsse sein, die dann eben nicht zurückbezahlt werden müssen oder Kredite oder eine Kombination aus beidem. Wie ist denn das ausgegangen, weißt du das? Ist das überhaupt schon ausgegangen?
Meines Wissens noch nicht, nein. Also die Einzelheiten, die werden da immer noch verhandelt. Ich meine, gut, da steht immer so eine Riesensumme im Raum, das ist klar, aber das ist ja das maximale Volumen, das abgerufen werden kann. Es hängt natürlich, wie viel es wirklich in der Praxis abgerufen wird. Es ist eine ganz andere Frage. Es gab ja auch riesen Rettungsschirme und Investitionsprogramme für Griechenland beispielsweise und für Italien, die dann halt immer den Pferdefuß hatten, dass die Länder beziehungsweise die Kommunen vor Ort sich an den Investitionen beteiligen mussten. Nur dann konnten Gelder abgerufen werden. Die Folge war, dass diese Gelder gar nicht erst abgerufen wurden, da die Pleitestaaten sich das gar nicht leisten konnten, ihren Teil dazu zu schießen. Wenn das jetzt ähnlich aussieht, was ich ehrlich gesagt vermute, dann könnte diese Zahl auch eine reine Luftnummer sein. Aber das ist jetzt eine Spekulation, muss ich dazu sagen, weil wie gesagt, die Einzelheiten da meines Wissens noch gar nicht feststehen.
Ja, okay. Ja gut, weniger Spekulation ist natürlich die Frage, warum jetzt überhaupt so viel Geld dann in den hauptsächlich oder vornehmlich ja Süden Europas gepumpt wird. Und das liegt natürlich auf der Hand. Deutschland als Exportweltmeister muss jetzt ja sowieso quasi mehr oder weniger hilflos zugucken, wie die Exportmärkte da niederliegen und eigentlich gar nicht mehr viel zu bieten haben, auch auf absehbare Zeit, inklusive der USA, nicht mehr viel zu bieten haben, um diese Exportweltmeisterschaft in Zukunft dann auch aufrechtzuerhalten. Und da kriegen, glaube ich, die Kandidaten, die auf Export in den letzten Jahrzehnten, muss man das schon fast sagen, gesetzt haben, dann doch langsam so ein bisschen kalte Füße. Daher auch diese großen oder vermeintlich großen Hilfen, um die Exportmärkte überhaupt wiederbeleben zu können, oder?
Ja, absolut, klar. Ich meine, das ist das erste Mal eigentlich seit langer, langer, langer Zeit, meines Wissens seit der Weltwirtschaftskrise, dass wirklich alle Länder global stark betroffen sind und auch fast gleich stark betroffen sind von der Krise. China hat da wohl die Kurve noch mit am besten bekommen, da sie ja sehr früh auch sehr rigide reagiert haben. Aber China hat natürlich auch das Problem, obwohl sie in den letzten Jahren vermehrt auf die Binnenkonjunktur gesetzt haben, dass das industrielle Rückgrat, so will ich es mal sagen, immer noch vom Export abhängt natürlich. Und wenn die Märkte in den USA und in Europa, die Kernmärkte wegbrechen, da hilft den Chinesen natürlich ihre gelobte Corona-Reaktion jetzt auch relativ wenig. Das ist halt ein weltweites Problem, ne?
Wobei China immer noch natürlich jetzt dann korrigiert, nach unten deutlich korrigiert, aber irgendwie immer noch mit Wachstumsprognosen, glaube ich.
Ja, klar, auch wenn ich logisch, China ist halt so eine dynamische Volkswirtschaft und wenn China weniger als 6% wächst, ist das schon eine ökonomische Katastrophe, möchte ich jetzt nicht sagen, aber alles andere als gut. Also das war eigentlich so die Zielmarke, dieses 6% Wachstum für dieses Jahr und alles, was da drunter liegt, das ist schon hart.
Ja, was erwarten Sie jetzt? 4,5 oder noch weniger?
Nee, die erwarten gar nichts mehr, das ist ja das Schöne.
Ach so, ach ja, stimmt, so war das.
Genau. Das erste Mal in der chinesischen Geschichte wurden da keine Prognosen oder auch keine Ziele mehr ausgegeben.
Okay, gut, während wir natürlich wohl dann eher mit Minuswachstum zu tun haben.
Ja, und definitiv. Ja, ich glaube, IWF und Weltbank schätzen zurzeit, dass China so um 1,2% wächst. Kann aber auch sein, dass das mittlerweile, während wir sprechen, schon wieder nach unten korrigiert wurde. Da sind sie momentan sehr schnell immer dabei. Ja, das ist halt für China selber keine erfreuliche Prognose.
Ja, für niemanden eigentlich im Moment. Und wie gesagt, die Exportpolitik Deutschlands Ja, die wird auf jeden Fall, die steht jetzt, ob man es will oder nicht, definitiv auf dem Prüfstand. Aber wir wollen jetzt auch nicht in die Glaskugel schauen. Man wird dann sehen, wie sich das entwickelt in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr. Das ja, lassen wir jetzt, würde ich vorschlagen.
Klar, meine Exports sind zwar stark aufgestellt, wo Deutschland sehr schwach aufgestellt ist. Klar, das ist die Binnenkonjunktur und die ist natürlich durch Corona noch stärker betroffen, zumindest momentan. Und da war ja auch dieses Konjunkturpaket, hat ja auch darauf abgezielt. Und gerade da gibt es ja auch die Kritik dann, ne?
Ja, das ist eine schöne Brücke, die du da jetzt geschlagen hast, von wegen Binnenmarkt. Denn bei dem, um den Binnenmarkt geht es ja unter anderem bei der Mehrwertsteuer. Mhm. Und in den letzten Tagen, ich muss gleich nochmal was aufmachen, was ich mir extra noch abgespeichert habe. In den letzten Tagen in den sozialen Medien gingen natürlich viele Diskussionen los, von wegen, ja, Export, Export, jetzt bin ich hier durcheinander, weil ich noch ein anderes Dokument aufmache, von wegen Mehrwertsteuererhöhung. Reduzierung, also jetzt konzentriere dich mal hier, Tom, das geht ja gar nicht. Also Mehrwertsteuerreduzierung, ob denn das jetzt überhaupt beim Verbraucher ankommt oder nicht. Und ich hatte da ja ein Posting gefunden, das hatte ich bei Twitter bei Inge Hannemann gefunden. Und einer meiner Kontakte hat dann auch noch die Quelle ausfindig gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das war, aber das ist auf jeden Fall eine seriöse Quelle gewesen. Und da ging es dann um den Preisanstieg speziell von Lebensmitteln im Zeitraum April 2019 bis April 2020. Ich lese das mal kurz vor, zumindest einige. Gemüse, ein Anstieg von 26,3%, Schweinefleisch frisch 17,2%, Obst 14,2%, Wurstfleischwaren 12,5%, Geflügel 7,9%, Eier 6,3%, Margarine, Speiseöl 5,2%. Meine Frage auf Facebook war die konnte mir letztlich auch keiner beantworten, ob denn das jetzt überhaupt mit der Reduzierung der Mehrwertsteuer aufgefangen werden kann. Aber vielleicht ist das jetzt auch kein so guter Einstieg. Vielleicht kommen wir später nochmal darauf zurück, sondern erstmal eine grundsätzliche Einschätzung aus Sicht des Volkswirtes, diese Senkung der Mehrwertsteuer. Was hältst du davon?
Ja, das ist natürlich sehr interessant, dass das von allen möglichen Seiten, vor allen Dingen von allen Leuten, die sich so als progressiv und kritisch einordnen, jetzt lustigerweise kritisiert wurde, was ich jetzt gar nicht so nachvollziehen kann. Denn also gerade die Mehrwertsteuer ist in der Tat nur die Steuer überhaupt, die ja vornehmlich von den unteren Einkommensgruppen bezahlt wird und bei der eine Senkung auch vornehmlich bei den unteren Einkommensgruppen in Relation, versteht sich, ne, ankommen würde.
Wenn sie denn ankommt.
Na, wenn sie denn ankommt, ist klar. Also insofern ist jetzt, dass die Mehrwertsteuer überhaupt angefasst wurde, sehr, sehr positiv, finde ich das. Und alle Leute, die das jetzt per se kritisieren, die sollten mal den Umkehrschluss ziehen, wie sie denn beispielsweise eine Erhöhung der Mehrwertsteuer bewerten würden. Mal rein hypothetisch. Denn gerade diejenigen, die jetzt die Senkung kritisieren, die wären garantiert die Ersten in der Reihe, die dann genau mit diesen Argumenten, die ich gerade eben genannt wurde, hinterm Baum hervorkommen und Kritik üben. Nämlich, dass eine Erhöhung der Mehrwertsteuer vor allen Dingen von den unteren Einkommensklassen getragen würde. Und da muss der Umkehrschluss natürlich auch gelten. Da muss man fair sein. Nicht alles, was die Regierung macht, ist jetzt so fürchterlich schlecht, obwohl das meiste ist, ja, in der Tat ist. Aber das ist prinzipiell schon okay. Ob die Frage ist, die ich da eher sehe, ist diese dieses halbe Jahr, für das die nur gelten soll. Das finde ich problematisch.
Das würde ich gerne noch mal kurz zurückschieben. Kommen wir auf jeden Fall gleich noch mal drauf, ja. Denn das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, ja. Schon wegen der Logistik. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Ich meine, klar, also eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, also wer da auch nur halblinks denkt, der muss sich natürlich darüber aufregen, wenn sowas kommt. Denn das cool. Ist ja tatsächlich so, Mehrwertsteuer zahlen alle und zahlen dann eben insbesondere auch diejenigen, die eher niedrigere Einkommen haben. Und so
genau.
Gesehen
hast du natürlich recht. Und bei der Erhöhung, da würden nämlich jetzt genau wie die Neoliberalen, die würden dann halt argumentieren, ach, das wird ja wahrscheinlich vom Handel sowieso nicht weitergegeben, wegen Wettbewerb und so weiter. Habt euch mal nicht so. Und genau die gleichen Argumente kommen jetzt von der progressiven Seite, weil sie rummäkeln wollen an der Senkung. Das finde ich lustig.
Naja, also so wie ich das verstanden habe oder was ich so gelesen und gehört habe, und das finde ich durchaus nicht verkehrt, weil das ja auch schon ein Dauerbrenner ist, werden da dann eben Kritikpunkte laut, die darauf abzielen, ja, Leute, seht erstmal zu, dass die Löhne erhöht werden. Und
ja, aber wie will die Regierung das machen? Das ist ja ist ja immer so eine schöne Problemstellung. Na klar, wäre eine Erhöhung der Löhne das Beste. Ja, aber es kann natürlich jetzt in einer Marktwirtschaft, kann die Regierung das nicht beschließen, was sie machen kann. Sie könnte, was weiß ich, beispielsweise die Löhne im öffentlichen Dienst könnte sie erhöhen, würden sich die Kommunen, die würden Dankeschön sagen. Aber mal davon ab, klar, das wäre rein theoretisch wäre es das Beste. Aber jetzt komm du mal in einer Wirtschaftskrise an und sag den Unternehmen, die eh schon, einige zumindest davon, von denen ächzen, jetzt erhöht mal die Löhne. Ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei.
Ja, das ist wohl wahr. Nur so wie du es jetzt sagst, abgesehen davon, ich meine, die Unternehmen haben natürlich, ich sag jetzt mal die Unternehmen, das ist natürlich jetzt sehr abstrakt, aber du weißt, was ich meine, haben natürlich im Zweifel, denn ich sag mal so, wenn die Exportmärkte wegbrechen, und im Moment tun sie das, sind wir auf Binnenmärkte angewiesen, und die funktionieren natürlich nur, wenn die Kaufkraft und das Konsumverhalten dementsprechend dann eben auch wächst. Auf der anderen Seite sprichst du was an, was ja irgendwie tatsächlich so die Grundproblematik berührt. Denn die Lohnentwicklung in den letzten, keine Ahnung, 13, 15 Jahren oder so, die ist ja wirklich in weiten Teilen, gerade in niedrigeren Einkommen, wirklich desaströs. Mhm. Und gleichzeitig verstehe ich aber deine Botschaft so ein bisschen, ja, kann man eigentlich gar nichts gegen machen.
Nee, das nicht. Grundsätzlich ist klar, ändert sich an meiner Linie da auch überhaupt nichts, dass die Löhne natürlich steigen müssen. Das ist halt bloß jetzt hier ein ziemlich schlechtes Timing jetzt im Rahmen eines Corona-Maßnahmen-Rettungspakets für die Wirtschaft, jetzt mit steigenden Löhnen zu argumentieren. Denn gerade eben sind wir halt gerade eben am Beginn der Krise, wenn es wird ja bald wieder bergauf gehen, da habe ich jetzt keinen großen Zweifel. Ob es jetzt 1-2 Jahre dauert oder so, das weiß jetzt noch keiner. Aber irgendwann wird es ja so sein, und dann werden wir uns natürlich die Debatte wieder neu aufrollen müssen, dass die Löhne steigen, ist vollkommen klar. Bloß du hast halt momentan, du hast halt zwei Varianten, um die Binnenkaufkraft zu stärken. Das eine ist ganz klar mehr Löhne, und das andere ist halt weniger Abgaben. Wurde jetzt zum Teil Mehrwertsteuer beispielsweise, die temporäre Senkung, aber auch jetzt die Kappung jetzt bei der EEG für die Stromkosten gehört mit dazu. Das sind so Sachen. Was man natürlich kritisieren muss, ist, dass es wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, dass es definitiv zu wenig ist. Also da hätte mehr getan werden müssen, gerade eben für die unteren und mittleren Einkommensschichten, dass man dort noch wesentlich, überzeugender und mit größeren Summen rangegangen wäre, dass dieses Geld auch wirklich dem Konsum zur Verfügung steht. Denn prinzipiell macht es keinen Unterschied, ob du jetzt 3% mehr Lohn bekommst oder ob du 3% weniger Abzüge hast für deine Ausgaben beispielsweise. Das macht für dich persönlich ja keinen Unterschied.
Ja, okay. Ich muss trotzdem noch mal auf diese Lohnentwicklung zurück. Ja. Tun wir jetzt mal einen kleinen Moment so, als gäbe es jetzt Corona nicht. Und wir würden trotzdem über die negative Lohnentwicklung sprechen, gerade in den niedrigen Einkommensbereichen. Wie gesagt, Corona gibt es jetzt mal nicht. Ist ja auch mal eine schöne Vorstellung zwischendurch. Was für Instrumente gäbe es denn jetzt eigentlich? Ich meine, Tarifverträge sind immer seltener geworden. Irgendwie, es gibt Haustarife, es gibt Zeitarbeit, Leiharbeit, ja. Werkverträge, die ja, wie ich heute bei Werner Rüge mal gelesen habe, in Wirklichkeit auch nicht so richtig abgeschafft werden, weil es dann über Entsendung läuft und so weiter. Also 100.000 verschiedene Möglichkeiten, um die Löhne zu drücken. Was für politische Instrumente gäbe es denn, unabhängig von Corona, um überhaupt positiven Einfluss auf die Löhne zu nehmen?
Auf die Löhne selber, also drei fallen mir da jetzt spontan ein. Das erste aber, die sind hauptsächlich im Niedriglohnbereich angesiedelt. Also das erste wäre natürlich, ist klar, der Mindestlohn, den man erhöhen könnte, hätte direkte Folgen. Das zweite ist, dass man jetzt die Grundsicherung Hartz IV erhöht, denn da und die Sanktionen gleichzeitig auch abschafft, denn das ist so eine implizite Untergrenze. Klar, ich meine, wenn du jetzt einen freien Arbeitsmarkt wirklich hättest, würde niemand für einen Lohn natürlich nicht aufstehen, bei dem er ein Ende weniger bekommt als jetzt in Hartz IV oder in der Grundsicherung. Daher hat das natürlich dann auch einen Einfluss, einen indirekten Einfluss, halt die Höhe der Grundsicherung mit den Löhnen vor allen Dingen im niedrigen Bereich. Das wären so zwei direkte Punkte. Das andere ist natürlich so ein indirekter Faktor.
Mir fiel gerade noch ein, vielleicht wirklich so eine wirklich radikale Deckelung der Mieten zum Beispiel.
Das ist, wie willst du das machen? Ja, rein theoretisch geht das, klar, aber ist unglaublich schwer, das ja, grundgesetzkonform hinzubekommen, eine Deckelung der Mieten. Denn du greifst da ja tief in die Eigentumsrechte rein. Und das ist in der Praxis, dürfte das unglaublich schwer durchsetzbar sein. Außerdem, da haben jetzt diejenigen nichts davon, die jetzt gar nicht zur Miete wohnen. Nur mal so als Beispiel.
Okay, also Mindestlohn auf jeden Fall rauf.
Und gleich mit dem öffentlichen Dienst. Das war der dritte Punkt, den ich nennen wollte. Dass du mit den Tarifrunden im öffentlichen Dienst, die zumindest sagen, dass Gewerkschafter immer, die gelten, jetzt sind ja meistens auch die ersten mit dem Jahr, die gelten so ein bisschen so als Vorbild für die anderen Branchen. Und wenn du da sitzt der Staat ja auf Arbeitgeberseite. Und ja, wenn er da mal ein bisschen großzügiger ist, hat das natürlich einen Signalcharakter für die anderen Tarifrunden. Das betrifft, dann ist klar, jetzt nur die tarifgebundenen Arbeitsverträge, aber das ist von denen, die ich gerade eben genannt habe, auch so ziemlich mit das Einzige, was jetzt so in die mittleren und vielleicht sogar höheren Löhne mit reingeht, wobei die ersten beiden Sachen jetzt wirklich nur den Niedriglohnsektor betrafen.
Okay, gut, Anhebung des Mindestlohns, Anhebung der Grundsicherung, Abschaffung der Sanktionen Anpassung der Gehälter im öffentlichen Dienst über Tarifverträge beziehungsweise dann eben Verhandlungen mit den Arbeitgebern, sprich den Städten und Kommunen.
Genau, das wären so Möglichkeiten, ja. Und es ist klar, die zweite Sache ist halt die jetzt, das ist halt nicht jetzt direkt die Lohnhöhe, also sprich das Geld, was du von deinem Arbeitgeber bekommst, sondern halt brutto-netto, ne? Wir kennen die Diskussion aus der anderen Richtung, dass man halt jetzt nichts am Brutto, wenn man denn schon nichts am Brutto ändern kann, dass man halt was beim Netto ändert. Das finde ich persönlich fast noch viel wichtiger, weil der Staat da direkt die Möglichkeiten hat, ohne große Probleme, ohne sich mit den Arbeitgebern anzulegen oder sonst was, da Einfluss zu nehmen. Nehmen wir nur mal das Beispiel, das Ganze kann ja sogar aufkommensneutral sein, wenn du die Einkommensteuer so ein bisschen verschiebst, also sprich für die hohen Einkommen, dass du die Sätze anhebst und aufkommensneutral im unteren Bereich senkst. Nur mal so als Beispiel. Dann hätten ja alle Leute, die auch wirklich einen Großteil des Geldes in den Konsum stecken, also jetzt hier die untere Hälfte der Einkommensskala, zumindest derjenigen, die Einkommensteuer bezahlen, das muss man natürlich sagen, die ganz niedrigen Einkommen bezahlen ja gar keine Einkommensteuer, aber zumindest die niedrigen Löhne, die Einkommensteuer bezahlen, die hätten dann tatsächlich mehr Geld in der Tasche und das wäre so eine implizite Lohnerhöhung. Hat jetzt wenig zu tun mit dem internationalen Vergleich, aber hat sehr viel damit zu tun mit der Binnenkonjunktur und der Nachfrage, denn für mich ist es wichtig, dass ich einen Euro mehr in der Tasche habe, ob der jetzt von meinem Arbeitgeber kommt oder ob der vom Staat mir weniger abgezogen wird. Das ist mir egal. Hat auch von der Konjunktur ist auch vollkommen neutral. Also von daher, das wäre ein Ansatz, den der Staat auch wirklich praktizieren könnte, ohne große Probleme.
Okay, gut. Kleiner Ausflug in die Einkommensentwicklung haben wir jetzt mal gemacht. Gehen wir zurück zur Mehrwertsteuer. Gut, die Senkung, also von 19 auf 16%, glaube ich, beziehungsweise von 7 auf 5, genau. Ne? Genau, klingt tatsächlich erstmal gut, weil es ja auch hauptsächlich eine Verbrauchersteuer ist. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, und das haben dann auf Facebook zum Beispiel auch einige Kontakte von mir gepostet, naja, das ist ja dann die große Frage, und da kommen wir jetzt wieder auf die Preise zurück der Lebensmittel, die ich eben hier aufgezählt habe, ist ja dann auch die Frage, ob der Händler das überhaupt als überhaupt an den Verbraucher weitergeben oder ob nicht dann stattdessen die Preise dann so weit, man sagt ja immer so schön, angepasst werden, sprich erhöht werden, um das ganze Ding dann letztlich doch selbst einzusacken. Und ich sag mal so, wer den Kapitalismus so ein ganz kleines bisschen kennt, der ahnt, dass dieser Einwand nicht ganz ungerechtfertigt ist, ne?
Ja, ich kann mit dem Einwand jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so viel anfangen.
Okay. Okay.
Also erstmal, es gab also dieses Experiment, das ist jetzt keine deutsche Erfindung. Das wurde in Großbritannien, die hatten das während der Finanzkrise 2008, 2009, hatten sie auch schon mal genau sowas gemacht, für einen gewissen Zeitraum die Mehrwertsteuer gesenkt. Und da gab es halt wissenschaftliche Untersuchungen, die ergeben haben, dass, oh, genau Prozentzahl weiß ich es leider nicht, kann ich nachreichen, aber es waren über 70%, dass die wirklich weitergegeben wurde. Mhm. Man kann auch davon ausgehen, ein anderes Beispiel übrigens ist jetzt hier der veränderte Steuersatz auf, wie drückt man es politisch korrekt aus, Damenhygieneprodukte, die Tamponsteuer halt, ne? Mhm. Der wurde ja umgestellt von der normalen Mehrwertsteuersatz auf den ermäßigten. Und da haben auch wissenschaftliche Untersuchungen, auch vom Statistischen Bundesamt belegbar, ist, dass die Preissenkung durch die Umstellung der Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer tatsächlich zum größten Teil, ich glaube 8%, an den Kunden weitergegeben wurde. Also das sind jetzt mal so von der wissenschaftlichen Seite zwei Punkte, mit denen man argumentieren kann. Und jetzt so auf normaler ökonomischer Ebene muss man das sicherlich differenzieren. Also du hast im Handel, also jetzt Supermarkt beispielsweise, hast du relativ geringe Margen und einen relativ funktionierenden Wettbewerb. Da gehe ich mal persönlich davon aus, dass ein großer Teil der Mehrwertsteuersenkung der vorübergehenden dort tatsächlich weitergegeben wird. Wo ich ziemlich sicher bin, dass überhaupt nichts weitergegeben wird. Das ist so der stationäre Einzelhandel, das ist die Gastronomie, das und halt andere Bereiche, bei denen halt mit runden Fixpreisen gearbeitet wird. Nehmen wir mal hier jetzt die Currywurstbude, da wird sich am Preis selbstverständlich nichts ändern. Das ist Quatsch, sich das vorzustellen. Auch weil der administrative Aufwand da viel zu hoch wäre. Du musst das ja alles neu in die Kassensoftware beispielsweise eingeben. Es ist ja alles nicht so einfach.
Aber das muss doch.
So Monopolisten à la Amazon werden es wahrscheinlich auch nicht in vollem Umfang machen. Aber
Entschuldige, aber das muss doch jetzt auch sowieso gemacht werden. Also die Kassensysteme
müssen doch... Das ist eh so ein Punkt. Die Gastronomie, die hat sich ja sogar schon beschwert jetzt darüber, über diese Mehrwertsteuersenkung, weil die dadurch natürlich wesentlich mehr Kosten haben. Der gesenkte Steuersatz muss eingegeben werden über ein Software-Update und wie auch immer. Und dann in 6 Monaten muss der alte Steuersatz ja wieder eingestellt werden. Das ist ein gigantischer Aufwand. Neue Speisekarten werden sie garantiert nicht drucken mit neuen Preisen. Also...
Da kommen wir dann tatsächlich zur nächsten Frage und zum nächsten Punkt. Wir haben es ja, gesundheitlich will ich das jetzt inzwischen gar nicht mehr bewerten, da bin ich inzwischen wirklich nicht mehr sicher, aber wir haben es zumindest wirtschaftlich natürlich mit einer
Kann ich noch ganz kurz was nachfügen?
Ich
füge nur ganz kurz was nach. Es gibt nämlich auch Bereiche, wo es definitiv weitergegeben wird in vollem Umfang. Und das sind alle Bereiche, wo mit Nettopreisen kalkuliert wird. Nehmen wir beispielsweise mal die Kfz-Werkstatt, das Handwerk. Dort werden die Nettopreise oder der Großhandel, dort wird mit Nettopreisen kalkuliert, auf die im Endeffekt dann, wenn du halt ein Privatverbraucher bist, die Mehrwertsteuer auch draufgeschlagen wird. Und da wird die da komplett weitergegeben. Sicherlich auch beim Kauf von großen Gütern, Kfz, also Auto beispielsweise, wo die Mehrwertsteuer anfällt, da wirst du garantiert. Deshalb hat die Autoindustrie auch ein bisschen was abbekommen, wobei man natürlich sagen muss, dass gerade die teuren Autos ja in der Regel geleast werden und als Firmenwagen zugelassen werden. Also die Argumentation, dass jetzt die Porsche und Ferrari-Fahrer sich freuen können, ist auch nicht so wirklich haltbar.
Nein. Also das würde mich jetzt auch nicht überzeugen. Also für einen Porsche-Fahrer
auch in sozialen Netzwerken. Da wurde dann vorgerechnet 300.000 Euro, wie viel man dann dadurch spart. Das ist ja ganz toll und die Argumentation ist ziemlich Quatsch.
Ja, Das ist deine Filterblase, mit der will ich nichts zu tun
haben. Danke.
Okay, nochmal zurück zu meinem Einwand. Ja. Und zwar, genau, ich habe gesagt, also gesundheitlich will ich das inzwischen gar nicht mehr unbedingt so einordnen. Mhm. Das habe ich vor 2-3 Monaten deutlich anders gesehen als heute, aber das ist ja jetzt auch nicht das Thema. Wirtschaftlich allerdings haben wir es ja nun definitiv, das ist in Stein gemeißelt, mit einer riesen Krise zu tun, das kann man nicht anders sagen. Ob es jetzt dann gleichzusetzen ist mit denen der 30er Jahre oder der Finanzkrise, finde ich jetzt auch nicht so entscheidend. Das ist eine globale und dementsprechend wahrscheinlich eine der schlimmsten wirtschaftlichen Krisen, mit denen wir es so in der jüngeren oder auch weniger jüngeren Zeit zu tun haben. Worauf ich hinaus will, und das hattest du vorhin ja auch schon angeschnitten, diese Mehrwertsteuersenkung soll jetzt also bis sage und schreibe, ich glaube, 31. Dezember gelten. Und ja, am 1. Januar 2021 ist dann wieder alles beim Alten. Also um eine so große Krise mit einer doch vergleichsweise geringen Senkung der Mehrwertsteuer und auch noch über einen so kurzen Zeitraum einer solchen Krise zu begegnen, da frage ich mich wirklich, wie kann denn das funktionieren? Ja. Also was soll denn in einem halben Jahr jetzt durch diese Maßnahme großartig gerissen werden?
Siehst du mal, das ist ein guter Punkt, wo ich auch sehr kritisch bin. Vollkommen richtig, es ist ja too little, too short. es reicht halt nicht aus, um Kaufanreize auszulösen. Ich gebe jetzt nicht mehr Geld, also ich hebe jetzt beispielsweise kein Geld von meinen Ersparnissen ab und gebe es aus, nur weil die Mehrwertsteuer vielleicht, wenn es weitergegeben wird, um 3% sinkt. Das ist für mich jetzt kein kein Anreiz, das ist zu wenig, ist das.
Und ja, aber das ist ja, das ist ja der Druck, der jetzt dadurch auf die Konsumenten ausgeübt wird.
Ja, wie so Druck ausgeübt wird.
Naja, ich sag mal so, also ich biete dir jetzt an, du kannst was einkaufen zu einer reduzierten Mehrwertsteuer und wenn du es bis Dezember nicht gemacht hast, dann hast du halt die Arschkarte gezogen.
Ja, es hat auch ganz andere, es hat auch so eine Verschiebungseffekte. Ganz konkretes Beispiel bei mir, ich bin gerade eben dabei, meine Außentreppe zu renovieren und es sollte eigentlich im Juni sollten die Sachen kommen. Das habe ich jetzt erstmal storniert und auf Juli gesetzt, weil die dann 3% weniger Mehrwertsteuer berechnen können. Klar, für der Händler ist davon jetzt nicht ganz so begeistert und noch viel stärker wirst du den Effekt sicherlich im Dezember haben, dass da halt gewisse Ausgaben vorgezogen werden, dass man schnell nochmal von den 3% weniger profitieren kann. Dann wird die Wirtschaft allerdings dann im nächsten Frühjahr halt den Kater dieses Rauschs bekommen, denn die Aufträge bleiben dann weg.
Ja, ja, ja. Abgesehen davon, wenn du dann im Juli die Ware und die Rechnung bekommst, dann guck mal doch mal auf den Preis, ob das noch der ursprüngliche ist.
Ja, das ist ja der Nettopreis. So, das ist Baustoff, Großhandel. Ja. Da gibt es die Preise nur in Netto.
Okay. Gut. Aber wir sind uns also einig, das Ganze über ein halbes Jahr jetzt aufzuziehen, hat nur wenig positive Effekte eigentlich, ne?
Ja, klar. Ja, das ist halt, ich denke mal, das kommt halt von der SPD und es ist ja auch, weil es halt sozial verträglich ist, sozial gut austariert ist, dieser Punkt, den kann man natürlich in die Mitte stellen. Man muss positiv sagen, dass er bis auf den Gastronomen jetzt, dass er niemanden schadet, viel jetzt nicht wirklich was bringt, aber Signal in die richtige Richtung ist. Aber das jetzt hier mit Wumps zu titulieren, also das finde ich dann schon so ein bisschen verwegen.
Ja, ich muss sowieso sagen, also wenn die politische Sprache sich mehr oder weniger im Comic-Bereich ansiedelt, dann habe ich sowieso ein grundsätzliches Problem. Also diese Wumms-Geschichte, also auf der einen Seite macht man sich noch über Pippi Langstrumpf, Andrea Nahles lustig und auf der anderen Seite haut man jetzt in einer fetten gesundheitlichen und ökonomischen Krise ein Wumms-Konjunkturprogramm raus.
Also wenn ich mir das Kabinett angucke, da passt so diese Comic-Metapher eigentlich ganz gut. So Peter Altmaier würde auch ganz gut so in Batman reinpassen.
Ja, vielleicht könnte auch Philipp Amthor ein Video drüber machen oder so. So ein Zerstörer-Wumms-Video oder was. Ich weiß es nicht. Da fällt mir ein, das ist aber nur am Rande, ich habe ja das neue Rezo-Video gesehen. Das ist ja schlecht, ne? Hast du das gesehen?
Ja, das ist schlecht.
Oh Gott.
Ja, das sieht man mal wieder. Ja, ich will jetzt über den jungen Kerl da jetzt auch keinen Stab brechen.
Ist ja gar nicht mehr. Nee, der ist, glaube ich, Anfang, Mitte 30. Also
Ja, gut, für mich ist das Jugend, also könnte mein Sohn sein, aber egal. Nein, wie überschätzt der war damals. Ich habe das ja damals schon gesagt, dass man den massiv überschätzt, aber wollte mir ja keiner zuhören, jetzt sieht man es.
Naja, gut, also das am Rande, wir wollen jetzt ja auch nicht über Rezo sprechen, aber wo wir gerade bei Comics waren und Philipp Amthor, da fiel mir irgendwie automatisch Rezo ein, ich weiß auch nicht warum. Genau. Ja, was wäre denn eigentlich von einer dauerhaften Senkung der Mehrwertsteuer zu halten?
Das wäre mal eine feine Sache.
Ich frage das deswegen, weil ich habe gerade vorhin noch im Radio gehört, dass Angela Merkel halt gesagt hat, nee, also 2021 ist das vorbei. Eine grundsätzlich reduzierte Mehrwertsteuerreduzierung könnten wir uns volkswirtschaftlich überhaupt gar nicht leisten. Was sagt denn da der Volkswirt?
Volkswirtschaft nicht leisten ist kompletter Quatsch.
Ich weiß jetzt nicht, ob sie volkswirtschaftlich gesagt hat, aber sie hat gesagt, wir können uns das nicht leisten, was auch immer das dann bedeuten mag, außer dass wir es uns volkswirtschaftlich, ich weiß es nicht. Also was...
Nee, volkswirtschaftlich nicht, fiskalisch nicht leisten. Das ist richtig. Was heißt, das ist richtig? Das ist insofern richtig, wenn man keine anderen Steuern erhöht und die gleichen Einnahmen außer Haushaltsplanung kassieren will, dann kann man sich das nicht leisten. Das ist schon richtig.
Also mit einer Vermögenssteuer zum Beispiel könnte man nochmal drüber nachdenken. Oder einer vernünftigen Erbschaftssteuer.
Oder eine Erhöhung der Einkommenssteuer in den oberen Einkommensbereichen. Das würde natürlich diese 3% Mehrwertsteuer locker wettmachen. Und generell zum Thema, was ich ja gerade noch sagen wollte, wenn wir uns mal zurückerinnern, das ist zwar ja die erste große Koalition jetzt hier in diesem Jahrtausend, die uns diese 3% Mehrwertsteuer eingebrockt hat. Es ist ja noch gar nicht so lange her, da hatten wir diese 16% regulär. Ja,
die große Wahllüge der SPD, ne?
Ja, ganz genau, richtig. Und es wäre natürlich wunderschön, wenn man die permanent rückgängig machen würde, diese Mehrwertsteuererhöhung. Das wäre volkswirtschaftlich ein sehr, sehr sinnvolles Signal. Hatte ich ja gerade eben ausgeführt, das kannst du jetzt alles da wieder 1:1 anwenden. Vor allen Dingen, wenn es langfristig wäre, wäre sicherlich die Quote auch viel größer, die tatsächlich an den Konsumenten weitergegeben wird. Dann würden vielleicht sogar tatsächlich irgendwelche Restaurants beispielsweise ihre Karte ändern, was für ein halbes Jahr natürlich komplett unwirtschaftlich wäre.
Okay, dann gehen wir jetzt mal von einer schönen neuen Welt aus, in der der Mindestlohn, sagen wir mal, gehen wir mal hart ran, sagen wir mal 14, 15 Euro erhöht wird. Ja. Was hatten wir vorhin noch? Mindestlohn, wir hatten...
Die Hartz-IV-Sanktionen
werden abgeschafft, die Grundsicherung wird erhöht.
Grundsicherung erhöhen wir mal auf 700 Euro.
Genau, die Einkommen im öffentlichen Dienst werden erhöht, was dann eine Signal- und eine Modellwirkung haben kann auf andere Branchen. Dann schaffen wir die Zeitarbeit möglichst ab und Werkverträge schaffen wir auch gleich ab.
Und dann bin ich Friedrich Merz, ein Sprengstoffgürtel im Mund.
Okay. Und wie gesagt, und dann wird.
Aber mein Nachbar freuen.
Genau, ich möchte, das ist so schön kompakt, weißt du, das möchte ich einfach nochmal zusammenfassen. Und dann wird darüber hinaus, wird dann eben die Mehrwertsteuer dauerhaft gesenkt. Und dann sprechen wir auch nochmal über die Beitragsbemessungsgrenzen der Kranken- und der Rentenversicherung, über eine Vermögenssteuer und über eine Erbschaftssteuer. Und dann haben wir doch, weil du eben gesagt hast, fiskalische Zwänge, dann haben wir doch fiskalisch unglaublichen Spielraum gewonnen, oder nicht? Das heißt, es gibt Lösungen.
Das Schöne ist ja, Maßnahmen ist für mich das Unwort übrigens dieses Jahres, aber davon ab, ein paar dieser Reformen, ist auch so ein Scheißwort, egal.
Sorgen wir dafür, dass es jetzt wieder ein gutes Wort wird.
Genau, die haben ja auch positive fiskalische Effekte. Wenn die Löhne steigen, haben die Leute A, mehr Geld auszugeben. Das heißt, sie für mehr ist die Konsum, wenn die Konsumausgaben sich erhöhen, fällt natürlich mehr Mehrwertsteuer an. Da könnten unter Umständen diese 3% auch wieder ausgeglichen werden. Es fallen höhere Einkommensteuern an, da die Leute mehr verdienen. Und zwar auf dem kompletten Bereich, wenn es geht. Wäre dann halt diese kalte Progression, von der immer gesprochen wird. Wenn die Leute mehr verdienen, rutschen sie halt auch in höheren Steuersatz mit rein. Und sei es auch nur der Grenzsteuersatz, aber das sind alles, wenn du es alles summierst, ist das eine ganze Menge Geld, die der Staat mehr einnehmen würde. Insofern würde ich da Merkels Prognose dann in diesem Punkt, unter diesen Voraussetzungen, die du sagst, überhaupt gar nicht teilen. Und wenn wir dann noch ankommen, ist mit einer Vermögensteuer, mit einer ordentlichen, hallo, dann hat der Staat, was ja auch so sein sollte, wesentlich mehr Geld in der Tasche, die er dann natürlich jetzt nicht für so einen Quatsch wie Schuldenabbauen einsetzen sollte, sondern mit denen er dann, was ja auch noch ganz wichtig wäre, um die Wirtschaft zu stabilisieren, die er dann investieren könnte.
Hm. Ja gut,
Thema hatten wir auch noch gar nicht, weil das da ist ja der Haupt, also zumindest vom Volumen her, der Hauptteil dieses Konjunkturpakets sind ja Investitionen. Ich meine, das ist auch so natürlich so ein kleiner Bluff, ist das, um diese auf diese 130 Milliarden zu kommen, wurden ja auch ohnehin geplante Investitionen aus anderen Budgets jetzt einfach rausgenommen und da reingesteckt. Das ist ja so ein kleiner Taschenspielertrick. Ah. Aber ja. Aber das sind halt, aber gerade da ist natürlich auch so ein Punkt, wo der Staat jetzt unabhängig jetzt von der reinen Einkommensgeschichte und der reinen Steuergeschichte, wo er seine konjunkturellen Impulse setzen kann, in denen er Geld in der Hand nimmt und Investitionen tätigt. Mhm. Ja, gibt's ja genug Bereiche, müssen wir jetzt nicht alle aufzählen, in denen das Geld überall fehlt. Jetzt durch die ja, Corona-Krise, wie man auch immer es nennen will, ja auch wieder ganz oft offensichtlich geworden, der Gesundheitssektor, der ja vorher eigentlich gar keine Rolle gespielt hat, so bei den Fragen, wo muss der Staat mal ein bisschen mehr investieren, wäre auch mal ein schöner Punkt.
Ja, in der Tat. Also ich persönlich glaube ja, dass sowieso die ganze Situation im Gesundheitssektor im zu großen Teilen privatisierten und auf Rendite getrimmten Gesundheitssystem sowieso einer der Faktoren war, warum wir überhaupt mit diesen Maßnahmen letztlich zu kämpfen hatten. Denn ich denke tatsächlich, dass also wirklich die größte Panik vor ein paar Monaten wirklich die gewesen ist, wenn jetzt das Gesundheitssystem überlastet wird und uns haufenweise Menschen wegsterben, weil wir einfach das ganze Scheiße organisiert haben und einfach privatisiert haben, dann stehen wir vor so großen Problemen, politischer und gesellschaftlicher Natur, das können wir keinem Menschen mehr vermitteln. Und dementsprechend diese krassen Maßnahmen, die jetzt ja im Nachhinein, naja, wir wollten darüber heute ja nicht sprechen, aber ich glaube schon, dass das kranke Gesundheitssystem sehr, sehr eng mit den Maßnahmen verknüpft ist, sehr viel enger als die eigentlichen Pandemiegefahren.
Ja, und wenn wir jetzt mal so ein bisschen, du hast ja vorhin angefangen, so ein bisschen zu spinnen, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen weiterspinne, wo richtig viel Geld vor allen Dingen für die Kommunen nötig wäre, ist, wenn man mal diese Privatisierung rückabwickelt. Es gibt ja, also zumindest hier bei mir in der Region ist es überall Thema, in allen Landkreisen, in denen die Krankenhäuser privatisiert wurden, dass die Landkreise die gerne wieder zurück rekommunalisieren würden. Bloß da fehlt natürlich das Geld für, ist vollkommen klar.
Ja, ja, das kann vielleicht beim Wasser funktionieren. Ich glaube, in Hamburg und Berlin ist das ja gemacht worden.
Also das funktioniert bei Krankenhäusern, würde es auch funktionieren. Aber
es ist ein größeres Rad, an dem man drehen muss, ne?
Ist ein größeres Rad, an dem man drehen muss. Und vor allen Dingen, der Landkreis müsste dann auch finanziell ein bisschen besser aufgestellt sein, um erstmal so diese Übergangsverluste, die dadurch entstehen, schultern zu können.
Naja, und der politische Wille fehlt, ne? Und ich denke, ich kann den auch.
Der politische Wille ist vorhanden, der vielerorts. Also hier beispielsweise im Landkreis, der Kreistag mit einer großen politischen Mehrheit, übrigens angestoßen von der CDU, ganz interessant, die haben das sogar ernsthaft geplant. Letztendlich ist es bislang gescheitert, halt am finanziellen Rahmen. Ne?
Ja gut, da müsste ich meine jetzt mit dem politischen Willen auch tatsächlich eher den auf Bundesebene. Ne?
Das Geld zur Verfügung zu stellen.
Ja, ohne bundespolitische Hilfe wäre das ja gar nicht möglich im Prinzip. Also, dass die Kommunen natürlich hautnah spüren, was für ein Scheiß das ist, das finde ich relativ eklatant eigentlich. Aber die Bundespolitik müsste dann eben sagen, okay, wir haben jetzt diesen politischen Willen und wir haben gesehen, dass in den letzten 10, 20 Jahren hier das ganze Gesundheitssystem auf Rendite getrimmt und kaputt gespart wurde. Mhm. Und bevor die nächste Pandemie oder auch nur Epidemie kommt, und die kommt, machen wir uns nichts vor, ne? Wie schlimm oder weniger schlimm sie werden wird, das ist ja gar nicht die Frage. Wann ist die Frage? So. Und so gesehen wäre natürlich tatsächlich jetzt, spätestens jetzt, also allerspätestens jetzt, wirklich der Zeitpunkt, an dem man sagen würde, okay, also damit wir das nicht wieder erleben und nicht wieder Maßnahmen ergreifen müssen, die dann ja auch nicht nur gesundheitliche und ökonomische Probleme mit sich ziehen, sondern eben auch haufenweise psychologische Probleme, was für Leidensgeschichten gerade im Mittelstand und bei kleineren Unternehmen in den den letzten Monaten zutage getreten sind, inklusive vermehrter Suizidraten und Absturz in Alkoholismus und so weiter und so fort. Das hängt ja alles mit dran an dieser Geschichte. Und wenn man mal unterstellt, dass ich womöglich richtig liege mit der These, dass im Grunde genommen diese radikalen Maßnahmen primär ergriffen wurden, um das Gesicht des Gesundheitssystems nicht zu verlieren, dann ist das schon ziemlich pervers und ziemlich zynisch.
Absolut, absolut.
Ja, gut. Abschließend, ich hatte vor kurzem sozusagen an einer anderen Stelle ein anderes Format, ein Podcast mit Matthias Bröckers. Da ging es auch um ein ganz anderes Thema. Der hat dann aber irgendwann gesagt, dass er das so sieht, dass also wirklich eine erhebliche Wirtschaftskrise auf uns zukommen wird. Und das siehst du wahrscheinlich auch nicht großartig anders. Man kann sich dann darüber streiten, wie lange sie vielleicht dauern wird. Wie siehst du denn, sagen wir mal, was sagt man immer, wenn man jemanden einstellt, wo sehen sie sich in 5 Jahren? Ne? Wie genau. Siehst du denn unsere wirtschaftliche Situation? Jetzt gucken wir doch mal ein bisschen in die Glaskugel, sagen wir mal, zum Jahresende oder Jahresanfang 2021. Ist eine fiese Frage, aber spinn mal ein bisschen.
Unglaublich. Es ist wirklich eine fiese Frage, weil das jetzt nicht von der deutschen Politik abhängt, sondern eine globale Frage ist, wie die Ökonomie sich entwickelt. Zurzeit bin ich da, das hört sich jetzt so ein bisschen zynisch an, bin ich da gar nicht mal so pessimistisch, da ich vor allen Dingen, Stichwort die USA, wird da wahrscheinlich den Takt vorgeben, mittlerweile der Überzeugung bin, dass die ganze Corona-Geschichte jetzt, da will keiner mehr was von wissen. In Deutschland die Maßnahmen laufen jetzt langsam aus. Weltweit versucht man jetzt möglichst stark gegen die wirtschaftlichen Folgen zu investieren. Und ich bin ziemlich davon überzeugt, dass da auch keine neuen Maßnahmen mehr geben wird, die da jetzt nochmal ein Rückschlag wären.
Das glaube ich auch nicht, nee.
Nee, und aus dem Grunde bin ich jetzt nicht so pessimistisch. Mit der Einschränkung, dass ich muss zugeben, dass ich null Überblick habe über die Situation des Finanzsektors. Wenn es jetzt nur eine realwirtschaftliche Sache wäre, ich denke, da würden wir mit einem blauen Auge wieder rauskommen und ich würde sogar für 2021 wieder, auch wenn leichtes Wirtschaftswachstum in allen EU-Staaten, Italien weiß ich jetzt nicht, aber in den meisten EU-Staaten und auch in den USA prognostizieren. Plus, du hast halt dieses große Damoklesschwert des Finanzsektors. Es werden einige Firmen werden pleite gehen, einige Privatinsolvenzen wird es geben, aber vor allen Dingen halt so die Privatkredite, die da ausfallen, vor allen Dingen in den USA, wo das Ganze ja ohnehin auf Kante genäht ist. Wenn ich jetzt mir da die Arbeitslosenzahlen angucke und mir dann angucke, wie viel Kreditkartenschulden es gibt, da lauern noch ganz schöne Gefahren. Und wenn ich das rauslasse, bin ich relativ optimistisch. Wenn ich allerdings ein probable Case oder sogar ein Worst Case annehme, dass es zusätzlich jetzt noch zu einer richtig, richtig deftigen Finanzkrise kommt, was ich keineswegs ausschließen will, dann könnte es ganz schön übel ausgehen. Und dann könnten die vielleicht die Parallelen zur Weltwirtschaftskrise 1930 sogar nicht übertrieben sein.
Ja, das ist in der Tat auch noch mal ein spannendes Thema. Vielleicht machen wir da noch mal einen extra Podcast zu.
Da muss man allerdings noch ein bisschen warten, weil da gibt es momentan absolut keine Zahlen. Das wird behandelt so wie so ein Staatsgeheimnis. Ich gucke da immer schon in die US-Finanzblogs, aber da sind alle nur noch gespannt, wann da die ersten Zahlen mal veröffentlicht werden.
Ja gut, macht ja nichts. Wir laufen nicht weg, ich laufe nicht weg, du läufst nicht weg. Also von daher machen wir es dann, wenn es soweit ist. Es würde jetzt auch den Rahmen sprengen und da sowieso keine vernünftigen, verlässlichen Daten vorliegen. Genau. Macht das auch keinen Sinn. Aber spannend ist es allemal. Spannend in Anführungsstrichen. Denn wenn natürlich tatsächlich neben der Realwirtschaft auch noch die Finanzmärkte so richtig ins Straucheln kommen, dann haben wir wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Dimension, aber gut, das müssen wir jetzt im Moment so im Raum stehen lassen. Im Moment ist es ja zumindest so, ich habe heute gehört, dass die Lufthansa aus dem DAX gekickt wurde.
Ja, durch Deutsche Wohnen.
Stattdessen ist, die Deutsche Wohnen jetzt drin. Das ist natürlich auch sehr interessant. Und das spricht auch nicht unbedingt dafür, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass die Deutsche Wohnen jetzt vor lauter Glückseligkeit die Mieten senkt, sondern ich habe dann eher gehört, dass die Renditeerwartungen durch die Aufnahme in den DAX jetzt eigentlich sogar noch gewachsen sind gegenüber der Deutschen Wohnen, sodass man als Mieter sogar eher befürchten muss, dass die Mieten sogar erhöht werden. Gut, ist auch noch wieder ein anderes Problem. Also, Jens, herzlichen Dank.
Tom, gern geschehen.
Wenn du noch was hast, dann raus damit. Ich will dich hier nicht ab...
Hab ich noch was? Lass mal überlegen.
Überleg doch mal.
Nö. Also, zum Abschluss möchte ich doch noch mal sagen, wie froh ich bin, dass Söder und Altmaier sich nicht durchsetzen konnten und dass uns dieser komplette Quatsch mit Kaufprämie und mit Soli-Vorzug erspart wurde.
Ja, in der Tat, ja, auf jeden Fall. Ich meine,
Und meine Verwunderung möchte ich auch noch mal zum Ausdruck bringen, dass das in den Medien bislang auch kaum so kommuniziert wurde. Also
ja gut, da bestechen sie ja dann immer ganz gerne durch unglaublich lautes Schweigen, wenn es um solche Themen geht.
Ja. Hauptsache Angela Merkel wird gut dargestellt.
Genau.
Der Rest ist Nebensache.
Genau, diskutieren wir darüber, ob sie noch eine fünfte Amtszeit oder nicht. Und ach Gott, ist es ermüdend, wirklich.
Genau. Naja, wie und gleichzeitig auch immer. Ja, schimpfen wir auf Russland, weil Putin sich nochmal wieder wählen lassen will, ja.
Ja, genau. Ja, was allerdings, das möchte ich zum Abschluss noch sagen, was ja trotzdem immer noch im Raum steht, ist unsere Wette vom, keine Ahnung, letzten, vorletzten, vorvorletzten Podcast. Die will ich jetzt direkt nochmal in Erinnerung rufen. Da hatten wir ja eine Wette abgeschlossen. Du hast darüber sinniert, dass womöglich Söder Kanzlerkandidat wird.
Ja, habe ich gewettet.
Ich hatte, glaube ich, auf Merz gesetzt. Zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, dass ich möglicherweise dann doch dir eine Flasche Whisky kaufen muss. Inzwischen bin ich mir dann nicht mehr so sicher. Allerdings kann ich mir inzwischen sehr wohl vorstellen, dass es dann letztlich weder Söder noch Merz wird. Denn Merz als Entertainer, das geht ja gar nicht. Ne? Also ich glaube wirklich nicht. Aber auf der anderen Seite, ja. Söder, nee, sehe ich auch nicht. Also na gut, also unsere Wette bleibt im Raum. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Im Herbst 2021 wird gewählt.
Ja, vielleicht wird es Christian Drosten.
Ja, Winnetou. Christian Winnetou Drosten. Für mich hat er so einen leichten Winnetou-Charakter irgendwie. Ja, gut. In diesem Sinne, Jens, herzlichen vielen Dank. Ist auch schön. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch die Mehrwertsteuer und noch ein bisschen mehr. Ich werde publizieren wahrscheinlich am 6.6. oder 7.6. Mal gucken. Und wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon ein schönes Wochenende. Ja, bleib gesund, sage ich jetzt explizit insbesondere zu dir, weil...
Und zu den Hörern.
Und zu den Hörern bleibt ihr natürlich auch gesund. Kommentiert fleißig, bleibt sachlich, sonst schließe ich die Kommentarfunktion. Und in diesem Sinne dir noch einen schönen Abend, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, euch auch einen schönen Abend. Wie sagt ihr hier, Jim Carrey, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und falls wir uns nicht mehr sehen, gute Nacht.